Kräuters Füttern mit Bubeck, der knackige Podcast mit Biss. Hier erfährst du alles über die richtige Ernährung für deinen Hund. Egal, ob du eine Couch-Potato oder Sportskanone hast. Bubeck füttert die Hunde seit 1893.
Ja, und wir haben heute gerade eben gehört, eine riesengroße Show im Grunde genommen. Jede Menge Tiere, die da jetzt gerade losgeschossen sind. Das ist ein Sport, der einem wirklich so Gänsehaut da reinbringt. Das kann ich aus eigener Erfahrung ja sagen, weil ich ja selbst aus dem Zughundesport komme und das lange genug selbst miterlebt habe. Wenn dein Hund dich bei 30 Stundenkilometer durch Matsch und Schnee oder einfach nur durch hügeliges Land zieht, wo nur ein Band dich um den Bauch herum mit ihm verbindet, und wenn jede Muskelfaser auf Power steht, dann reicht kein Futter von der Stange. Dann brauchst du Zugkraft und Napfkraft. Und genau darum geht es heute. Herzlich willkommen zum einen natürlich Kai und Gina von Bubeck und auf der anderen Seite Anja Döring. Anja Döring ist aus dem Nationalkader, ist Hundezugsportlerin, Hundetrainerin, ja, und sowas wie der Sparringspartner für die Rezepturen von Bubeck, damit es den Hunden natürlich gut schmeckt. Schön, dass ihr alle da seid.
Hallo. Hello,
guten Tag.
Guten Morgen. Anja, guten Tag. Magst du dich selber noch mal ein bisschen vorstellen? Habe ich irgendwas falsch gesagt oder... Denk dran.
Nein, das tut's.
Es hört keiner zu, es ist nicht schlimm, aber. Nein.
Ja, mein Name ist Anja Döring. Ich bin auf dem Weg zu den 35 Jahren. Führe mit meinem Mann eine Firma zusammen, KNIX Crew Adventures. Also, wir sind ein Zughundezentrum mit einem Team aus aktuell noch 3 Leuten. Einmal Matthias, mein Ehemann, als Zughundetrainer und Hundetrainer, ich als Hundetrainerin, Zughundetrainerin und Hundephysiotherapeutin und die Claudia Müller als Ernährungsberaterin. Also wir haben uns quasi ganz dem Zughundesport verschworen, machen das nicht nur aus Leidenschaft zum Sport, sondern haben auch unser Hobby zum Beruf gemacht. Ich bin seit einigen Jahren noch als Dozentin an Akademien tätig, erst in der Humanmedizin, jetzt auch im naturheilkundlichen Tierteil. Und ja, darf heute hier sein und mit dabei sein und eure Gegenwart genießen und einen netten Austausch haben.
Genau, hier am prickelnden Kaminfeuer wie die ganze Zeit über, ne? Es ist schön warm hier und unsere Getränke sind lecker, dank des Seeräubers. Ne? Ist natürlich ganz klar, das muss einfach mit dabei sein. Anja, als du irgendwann mal auf die Idee gekommen bist, nach einem bestimmten Futter zu suchen, wie bist du auf Bubeck gestoßen und warum?
Oh, das ist schon einige Jahre her. Da muss ich nochmal drüber nachdenken, wie das detailliert war. Ich denke fast, dass Gina das sogar besser beantworten könnte, aber ich werde mein Bestes tun. Tatsächlich haben wir damals mit den Hunden, die wir zu dem Zeitpunkt noch hatten, leider sind ja nicht mehr alle am Leben, einige Probleme bei der Fütterung mit den typischen Themen, die man da so als Hundehalter hat, wenn das Häuschen nicht so aussieht, wie man es gerne hätte. Haben uns dann durch die Gegend gelesen und auf externe Stimmen auch irgendwie gehört und uns durch das Internet gewühlt und sind bei Bubeck gelandet und haben dort tatsächlich dann unsere erste Bestellung getätigt und einige weitere. Waren von vornherein sehr überzeugt und auch angetan von dem Backverfahren. Wir sind ja auch grundsätzlich Fans von Dingen, die made in Germany sind, die Geschichte haben, die ja auch wirklich noch eine eigene Manufaktur hier haben, die Rohstoffe national beziehen, soweit es möglich ist, und fanden das alles in allem ein Konzept, das uns einfach sehr angesprochen hat. Und im Großen und Ganzen hat Matthias Kai kennengelernt. Und dann kam der passiert? Kontakt so zustande.
Vielleicht hat nichts mit Zeit. Kai, du hast da gar nichts mit Zukunden zu tun.
Ja, vielleicht an einem Bargespräch wie heute Abend.
Ja, logisch. An der Bar.
Dass wir da ins Gespräch gekommen sind, der Matthä und ich. Und ja, so hat ein Wort das andere ergeben, glaube ich.
Genau, du hast einen Vortrag damals gehalten bei der Annik. Auch eine bekannte Größe im Zukundesport. Und ihr habt euch damals auch über Futter unterhalten. Kamen auch wahnsinnig viele Fragen vor Ort, online. Und da hatten wir den Matti kennengelernt. Und der Matti hat gesagt, Mensch, wir füttern schon Bubek. Das, was du da sagst, das klingt alles ganz gut. Lasst uns doch mal zusammensitzen, brainstormen. Was können wir denn zusammen machen? Und genau, schon einige Jahre her. Also sicher schon 4, 5 Jahre her.
Sehr interessant. Das ist die Geschichte gewesen.
Das ist die Geschichte gewesen. Habt ihr euch früher kennengelernt?
Die anderen wissen es besser als
ja. Die Anja kam später dazu. Sensationell. Also Matti hat das Ganze eingeleitet. Den haben wir überzeugt. Also ich kann mich auch an die frühen Tage erinnern mit Matti bei einem Getränk, wo wir uns über Ernährung unterhalten haben und dann kam die Anja dazu.
Ich war tatsächlich nur die E-Mail dann geschrieben hat. Ne?
Ja, genau. Nein. Aber wenn du jetzt, Anja, wenn du jetzt sagst, dass ihr die ganze Zeit schon auch vorher Bubek gefüttert habt, was war so die Grundlage der Entscheidung, dass ihr gesagt habt? Auf der einen Seite hast du natürlich vorhin gesagt, das traditionelles Unternehmen in Deutschland und. Aber warum ein Trockenfutter? Warum kein Nassfutter?
Das Trockenfutter ist für uns grundsätzlich am praktikabelsten gewesen. Wir sind das erste Mal über extrudiertes Futter tatsächlich gestolpert, als wir in der Planung für unsere Reise nach Frankreich zur Trophée de Montagne waren und klar war, dass wir 3 Wochen on the road sind und unsere Hunde zu dem Zeitpunkt tatsächlich alle noch roh gefüttert haben. Mussten wir uns das erste Mal mit Trockenfutter auseinandersetzen, weil wir gesagt haben, gut, für 3 Hunde, die wir dabei haben, können wir sicherlich nicht irgendwie kiloweise das Fleisch mitnehmen.
Wird schwierig.
Ja, genau. Und dann sind wir beim Trockenfutter gelandet. Das hat sich für uns auch, ja, von der Fütterung, es ist halt unaufwendig. Man kann es gut mitnehmen und verpacken. Es ist einfach zu beziehen. Die Hunde hatten tatsächlich auch, das ist uns direkt aufgefallen, schon auch mehr Freude am Knuspern, ja? Also am Crunch. Mhm. Und ja, so kam das und so sind wir beim Trockenfutter tatsächlich auch geblieben.
Und das war die Frage von Matti, da kann ich mich noch dran erinnern, dass wir uns drüber unterhalten haben, dass er gesagt hat, Mensch, meine Hunde ziehen eine ganze Zeit und irgendwann lässt die Leistung nach mit dem, was wir jetzt haben. Und dann habe ich gesagt, ja, vielleicht fehlen da ein paar Kohlenhydrate. Ich komme immer wieder da drauf zurück, aber vielleicht fehlt ihm einfach die Power oder der Speicher, dass die Hunde nicht genug Power bis zum Ende haben. Und das haben wir dann ausprobiert. Und das Ergebnis war am Ende, dass Anja kann das jetzt besser sagen, dass es dadurch ein bisschen besser geworden ist. Also einfacher zu verabreichen und trotzdem auch noch eine Steigerung bis zum Ende. Jetzt müssen wir nur gucken, dass Matti und Anja das auch noch schaffen.
Bis zum Ende.
Was wir füttern.
Dass die es auch bis zum Ende schaffen. Das ist ja nett ausgedrückt. Obwohl so ein Zug.
Nee, die kriegen wir auch noch dazu. Ja. Am Ende kriegen wir sie auch noch dazu. Und dann sind nur noch erste Plätze drin.
Ach so, okay. Ja, Anja, wenn du sagst, okay, oder wenn ihr sagt, da ist ein Leistungsabfall gemerkt, also ihr habt einen bemerkt, ja, das ist ja etwas, das tatsächlich auch stattfindet, das haben wir selber auch immer gemerkt. Ja, irgendwann, je nachdem, wie lang die Rennen gewesen sind, das ist ja auch, je nachdem, welche Distanzen gelaufen worden sind, dann hat man schon irgendwann gemerkt, boah, die Hunde, die brechen wirklich ein, das war wirklich merkbar. So, und ich habe auch ganz lange geguckt nach dem richtigen Futter. Und damals kannte ich Bubek leider noch nicht. Ja, da hat der Kai leider nicht so viel Gas gegeben, dass wir uns kennenlernten. Ne, Kai?
Du warst nicht bei meinen Vorträgen. Das ist dein Problem.
Ich wusste nichts von den Vorträgen. Du bist so im Stealth-Modus durch die Gegend geflogen.
Das wollen wir ja jetzt ändern.
Genau, richtig. So, und aber das ist da tatsächlich so auch, wenn das Futter umgestellt wurde, dann konnte man richtig merken, dass die Hunde auch wesentlich mehr Leistung hatten. Und das hat was nötig, auch was mit der Zusammensetzung zu tun. Anja, was kannst du sagen, wie sich das bei dir? Ich meine, ihr seid Nationalkader, ihr arbeitet ja auf einem sehr, sehr hohen Leistungsniveau. Die Hunde müssen ja wirklich etwas leisten. Das ist ja schon sehr, sehr, sehr stark. Das ist ja wirklich ein Leistungssportler. Es ist zwar mit Sicherheit nicht so wie das Ideatorrennen, dass da über ganz große Distanzen geht, wo die Hunde echt sehr, sehr viel leisten müssen, von den Meilen her, die dort gelaufen werden. Und wo viele auch leider, was man ja in Studien auch nachlesen kann, hinterher ganz schwere Probleme haben mit Stress, mit Gastritis und dergleichen. Was kannst du sagen?
Also ich werde das tatsächlich nie vergessen. Ich kann mich noch genau an diesen sehr markanten Moment erinnern, an dem wir diesen Leistungsabfall bemerkt haben. Wir kamen aus Frankreich zurück, hatten das Trockenfutter, das wir damals mitgenommen haben, aufgebraucht, haben unseren Hunden natürlich eine Zeit der Akklimatisierung gegönnt und sind dann zusammen zu unserem ersten Training gelaufen. Wir haben damals auch schon im Landil Kreis gewohnt, da in der Ecke, also eben auch Landil-Bergland, und hatten eine Carni-Trail-Tour geplant. Ich meine, das waren 10-15 Kilometer, hatten wir, glaube ich, auf dem Plan, wo wir mit den Hunden laufen wollten. Sind losgelaufen in die erste Steigung rein. Also wir haben in der Talsenke gewohnt und mussten immer erstmal über diesen, wir haben ihn Kotzbuckel genannt. Also es war wirklich so ein es war immer erstmal auf den Hügel kam rauf und dann wurde es schön. Wir waren auf der Hälfte der Steigung angekommen und ich sag zu Matthias, hier sag mal, der Kali, ist der krank oder stimmt irgendwas nicht? Also ich spüre gar nichts auf der Leine. Der war 9 Tage ist er auf der TDM, auf der Trophée de Montagne gelaufen, auch am Stück. Also es war ein Carnicross-Etappenrennen in den französischen Alpen. Mhm. Und er ist alle 9 Tage, also die kompletten 9 Tage, und 10 Etappen durchgelaufen. Also der Hund war wirklich eine Maschine. Mhm. Ich habe gesagt, hier stimmt irgendwas nicht. Irgendwas ist hier falsch. Und dann haben Matthias und ich einmal umgespannt. Und dann hatte ich unseren anderen Hund, den Forrest, an der Leine. Und er ist ein Kali weitergelaufen. Da habe ich gesagt, hä? Der fühlt sich ja auch so lasch an. Also was ist denn hier los? Die sind ja, als hätte man, weiß ich nicht, einen Stecker gezogen. Weil ich erst dachte, ja gut, das vielleicht irgendwie einen schlechten Tag oder vielleicht bahnt sich da ein Infekt an oder. Aber es war bei beiden Hunden wirklich so markant merkbar. Und wir hatten wieder eben auf das Rohfüttern umgestellt und hatten da alles, wie wir das nach Futterplan eben so erhalten hatten, gefüttert. Und ja, es war eine totale Katastrophe. Und dann haben wir gesagt, gut, das Einzige, was wir geändert haben in den letzten 1,5 Wochen, war eben die Fütterungsart. Dann gehen wir jetzt einfach wieder zurück dazu und gucken mal, ob das markant was ändert. Und siehe da, es hat tatsächlich prompt innerhalb von wenigen Tagen, hat sich das wieder auf ein Leistungsniveau umgewandelt, dass wir ganz schön mit den Ohren geschlackert haben. Also das werde ich wirklich nie vergessen, das war mir eine Lehre.
Kai, wenn du das hörst, zu dem Zeitpunkt, als ihr miteinander geredet habt, ich meine, ihr seid, das ist ja auch zu Recht, absolut überzeugt von eurem Futter. Absolut, bin ich genauso. Wenn du das aber hörst und Leistungsabfall und diese Schwierigkeiten, war dir bewusst zu diesem Zeitpunkt, auf was du dich da einlässt, so einen Kader zu unterstützen? Also, warst du dir sicher, dass das funktionieren würde?
Ich war schon immer überzeugt davon, dass das, was ich da tue, auch in dem Bereich funktioniert. Das kommt aus der Überzeugung, dass ich aus dem Sport schon gekannt habe, dass Fleisch zwar schön ist zu essen und alles ist gut und Muskelaufbau auch im Training sehr wichtig ist, aber wenn du Leistung bringen willst, schaffst du nur das über Fett und Kohlenhydrate, schnelle Energie, Kohlenhydrate. Und deshalb bin ich überzeugt gewesen, dass es einen signifikanten Unterschied macht, weil du einfach Energie brauchst, um diese Distanzen überhaupt, um diese Leistungen überhaupt abzurufen. Die Muskeln kannst du haben, aber haben die Muskeln auch genug Fuel im Tank, dass die das durchstehen. Und das war meine Überzeugung. Und ich bin froh, dass dann jemand gesagt hat, ich glaube dir mal. Mhm. Und hat es ausprobiert und hat diesen Effekt auch gespürt, so wie es Anja gerade beschrieben hat. Das ist für mich so ein Beweis gewesen, dass das, was ich die ganze Zeit denke, auch richtig war. Weil der normale Haus- und Hofhund, da merkt man jetzt nicht, da wird ja keine Leistung abgerufen. Der Hund ist gut gefüttert, alles schön. Wir wussten, dass alle Hunde gesund sind, die wir füttern, aber dass wir dann auch im Leistungsbereich, das war für mich so der erste Beweis. Wir haben ja noch ein anderes Team, da haben wir da schon ein bisschen gewusst, wo die Reise hingeht. Und wir sind immer noch in der Findungsphase. Wir können bestimmt noch was verbessern, Anja, aber wir sind schon auf einem guten Weg, glaube ich.
Ich denke auch, das Ganze ist nämlich jetzt auch schon über 5 Jahre her, ne? Also diese ganzen Anekdoten, die wir heute herholen, ich habe gerade jetzt nochmal auf meine Notizen geguckt, weil ich das extra nochmal nachgeblättert habe und geschaut habe, wann da so der Kontakt entstanden ist. Tatsächlich 2020 gewesen.
Ja. Es ist ja, wenn du das mal so auf der Zunge zergehen lässt, es ist ja wirklich etwas, nochmal, auch wenn ich es wiederhole, Nationalkader. Kai und ich, wir kommen auch aus einem Nationalsport. Er hat ja nun mal ohne Rüstung gearbeitet und hat dieses Rugby gespielt. Und ich habe halt diese Königsdisziplin des American Football gespielt, mit Rüstung. Wir wissen halt, was es bedeutet, vor dem Training genügend Kohlenhydrate zu essen. Wir wissen, was es bedeutet, was Fett auch machen kann. Das kann auch belastend sein. Wir wissen, was es bedeutet, dehydriert zu sein und dadurch einen Leistungsabfall zu bekommen. Wir wissen auch, was es bedeutet, nach dem Rennen auch dementsprechend ein Recovery-Food zu bekommen, damit sich die ganzen Depots wieder auffüllen können, so schnell wie möglich. Und in dem Moment, wenn du weißt, dass du für ein Nationalteam verantwortlich bist mit der Ernährung, das ist in meinen Augen eine gewaltige Herausforderung, weil das kann das i-Tüpfelchen zum Sieg sein oder aber zur Niederlage.
Ja, absolut. Und gerade für uns, die ja auch mit den Hunden dann über viele Kilometer reisen müssen, um zu internationalen Meisterschaften zu kommen. Also das ist ja einmal natürlich der Wettkampfstress für die Hunde, die Umgebung, die Stimmung dort vor Ort. Aber letztes Jahr sind wir nach Finnland gereist, nach Jemijärvi, mit 2400 Kilometer einfache Strecke und die erste Fährfahrt für unsere Hunde in ihrem Leben. Und da muss natürlich auf ein Fütterungskonzept irgendwie auch Verlass sein und eine Verträglichkeit gewährleistet sein, dass die Hunde dort auch ankommen und nicht total leer sind. Ja, also.
Und auch da wieder die Versorgung mit Energie, dass der Hund auch entspannt da irgendwo ankommt. Also auch der Kopf, der muss ja auch versorgt werden. Also wenn die Hunde gestresst sind, hat ja auch viel mit Ernährung zu tun, gerade andere Disziplinen, aber genauso fordernd, Suchhunde oder diese ganzen Bergehundeteams, die brauchen eigentlich auch mehr Energie und die Energie können sie aus dem Fleisch nicht ziehen und dann werden sie auch da schnell, fallen sie da auch schnell ab. Und genau so ein Stress hat ja ein Hund, wenn er jetzt über Tausende von Kilometer irgendwo eingesperrt ist, da muss er genauso entspannt bleiben. Und dieses Entspannen kannst du nur, wenn er auch beruhigt ist, dass er genug Energie hat.
Also ich weiß das letzte Rennen, was ich mitgemacht habe, da kamen die Leute aus, es waren 19 Nationen da von Teams. Und ein Team ist angefahren mit einem riesengroßen Truck, da waren die Hunde hinten drin und die waren 3 Tage unterwegs gewesen. 3 Tage eingesperrt in diesem Truck. da habe ich noch gedacht, puh, das ist wirklich eine Herausforderung auch für die Hunde. So, und dann kommst du dahin. Ich war auf dem Platz, waren ungefähr 1500 Hunde, so um den Dreh. Das war unfassbar was los. Natürlich gibt es dort eine Disziplin auf dem Platz, das darf man nicht vergessen, mit Ruhezeiten und dergleichen. Also da wird wirklich drauf geachtet, aber trotzdem bedeutet das für seinen Hund etwas. Und dann geht's ja los, dass die rauskommen, die müssen angefüttert werden, dass sie auch wirklich die Leistung bringen zum oder on point in dem Moment, wo sie dran sind. Wie sieht das da aus? Wie managt ihr das? Kein Fressen direkt vor dem Training, so wie ich das vorhin bei uns auf den Leistungssport, den Kai und ich ausgeübt haben, gesagt habe. Ja, und wie ist das mit den Fetten? Wie ist das mit den Kohlenhydraten? Wie macht ihr das?
Ja, also grundsätzlich werden die Hunde bei uns ja bevor sie Leistung abrufen sollen, gewässert. Die letzte Mahlzeit, wenn wir vormittags starten oder eben bis in die Mittagsstunden, ist dann der Abend vorher. Da ist wir halten das so ein bisschen wie die Läufer mit dem Pasta-Abend vor dem wichtigen Event. Ja, also die kriegen nochmal gute Portionen, gut zugefüttert, und dann wird bei uns einmal 3 Stunden und einmal ungefähr 40 bis 45 Minuten vor unserem Start gewässert, und da nehmen wir eben einmal ein Nassfutter, um ein bisschen ein Geschmäckchen reinzubekommen, Wasser, und schauen dann, dass wir noch schnell verfügbar Elektrolyte und eben ja Kohlenhydrate in Form von Maltodextrin reinbekommen. Ja. Mhm. Genau, also das ist so das Konzept, das sich für uns am besten bis jetzt dargestellt hat. Ich denke, das ist auch abhängig von den Hunden und den Nervenkostümen, die sie mitbringen. Diese doppelte Wässerungsroutine zeigt einfach bei uns, dass die Hunde auch, wenn sie Leistung erbracht haben, halt nicht direkt kopfüber in den Wassereimer reinfallen müssen, weil der Speicher halt einfach gut voll ist.
Ja, ja, man darf auch nicht vergessen, je nachdem zu welcher Jahreszeit du unterwegs bist.
Ja.
Wenn es im Sommer ist, also wir haben unsere Hunde da auch wirklich, so wie du es gerade sagst, auch dementsprechend gewässert. Die haben auch nochmal ein nasses Handtuch über das Fell gelegt bekommen, bevor wir so losgegangen sind. Losgegangen ist gut, losgerannt. Und so eine Temperatur, meinetwegen, wenn draußen, okay, Temperaturen über 15 Grad, da haben wir keine Rennen mehr gefahren. Alles, was da drunter war, logischerweise. Ansonsten ist es eine Strapaze für den Hund. Aber trotz allem, wenn es ein bisschen wärmer wurde oder sowas, da haben wir echt viel mit arbeiten müssen, damit die auch keinen Hitzeschock bekommen, ne? Und sich auch nicht erbrachen. Das haben wir nämlich auch schon mitbekommen. Aber hier an der Stelle, Kai, euer Futter. Das Futter jetzt für den Zukunftssport ist ja doch nochmal ein anderes als das normale Futter, was ihr dementsprechend verabreicht. Was hast du da verändert?
Zu den Anforderungen, die wir an unsere Zukunde oder unser Hochleistungsfutter haben, liegt einfach darin, dass wir hochwertige Kohlenhydratquellen nehmen und einen höheren Proteinwert, damit der Hund gut einen guten Muskelaufbau bekommt, diese Futtersorten sollte man aber auch nicht das ganze Jahr füttern, weil dadurch überfordert man den Hund insgesamt in seiner Ernährung.
Das ist ja bei uns Leistungssportlern menschlich gesehen genau das Gleiche. Ich kann nicht die ganze Zeit ein hochkalorisches Futter Essen zu mir nehmen, ja, um Leistung abrufen zu können. Ne? Bei uns ist das ja auch so gewesen. 2 Tage vor dem Spiel gab's die Pasta-Fete bis zum geht nicht mehr. Ja, Kilo Pasta da rein. Das musste sein, damit dementsprechend auch die Leistung wirklich dann über die ganze Spielzeit hält. Aber danach wurde natürlich auch umgestellt auf eine andere Ernährung. Und das Gleiche ist ja auch hier beim Hund.
Genau, und das ist das, was mir an der ganzen Ideologie, die bei vielen verbreitet wird, das, was mich ein bisschen stört, ist, dass da auf Fleisch gesetzt wird. Also wenn man guckt, die Zukunde, die im Arbeitseinsatz aus der Historie kommen, die haben auch Fett und Kohlenhydrate bekommen, dass die ihre Leistung abrufen können und nicht, wie man das heute so nimmt, ja, da schmeiße ich ein bisschen Fleisch hin und dann funktioniert das schon. Und dann kommt dieser Leistungsabfall, den die Anja auch beschrieben hat. Du kannst Energie auch in den Hund, so wie bei uns auch, kannst du nur reinbringen, wenn du da mit Energie arbeitest. Und Energie sind nicht Proteine. Der Proteinwert ist nur dafür da, den Hund in seinem Muskelaufbau in der Trainingsphase zu unterstützen. Und dann, so wie du sagst, klar, dann gibt's auch Ruhephasen und in den Ruhephasen sollte man auch mit der Energie runtergehen, dass der Hund auch wieder von seinem Stresslevel runterkommt. Also, dass er auch wieder merkt, dass er jetzt ein bisschen eine Ruhephase hat und diese muss man ihm auch gönnen. Es gibt nämlich da auch ja, Hundehalter, die meinen, ich habe einen aktiven Hund und dann brauche ich einen, bei uns nennt man das X-Power, aber das brauche ich die ganze Zeit, weil mein Hund ist ja so hippelig und dann rufen sie nach 2 Monaten an und sagen, mein Hund wird immer hippeliger. Ja, natürlich wird er immer hippeliger, weil der hat ja so viel Energie und die kriegt er überhaupt nicht los. Also das ist so ein bisschen eine schwierige Diskussion.
Genau, ja,
Das X-Power mit 30% Rohprotein, du kannst es als Alleinfuttermittel füttern, als Vollnahrung in der Hauptsaison, aber wir schreiben auch drunter, gib's als Add-on, so für das extra bisschen Power. Und ansonsten, wenn du Zughundesport betreibst, wie gesagt, guck auf die Kohlenhydrate. Wir haben ja unsere Futter alle durchnummeriert. Der Dennis zum Beispiel, unser Carnicrossler, der setzt auf die 81, der guckt auf Vollkornweizen und Rind. Du kannst die 85 Active nehmen, da ist noch ein bisschen Gerste dabei, da ist noch ein bisschen Hafer dabei, super Futtersorten. Und dann kannst du ja alles miteinander mischen. Gibst ein bisschen X-Power dazu und nach der Saison gehst du dann runter auf 19%, 20%, das reicht vollkommen.
Wir reden ja hier über Zughundesport, aber es gibt ja unterschiedliche Arten des Zughundesportes. Was kannst du da berichten, Anja? Gina, du kennst dich da auch aus. Was gibt es da für Unterschiede?
Ja, also wir haben natürlich einmal die Gespann- und Wagenklassen. Ja, Wagenklassen und dann eben auch On Snow. Die Gespanne und natürlich das, was ja mittlerweile die große Masse ausmacht, die einen Hundeklassen, also quasi Carnicross, Dog Scooter, Bike Touring, das ist dann immer ein Mensch und ein Hund, entweder am Gefährt, dem Bike, dem Dog Scooter oder eben laufend. Und das ist natürlich nochmal, ja, auch ein anderes Anforderungsprofil. Man braucht halt den einen Leader. Also das ist ja mental für die Hunde auch eine andere Geschichte als ja der Druck im Team oder auch das ganze Team anführen. Und trotzdem ist alleine laufen ja auch etwas, was sie mental anders fordert. Körperlich haben wir dahingehend natürlich die Unterschiede, dass die Gespannstrecken häufig ja zwischen 6 bis 8 Kilometer lang sind, wenn es die Temperaturen zulassen, und die Einhundeklassen so aktuell irgendwas zwischen 4 bis 6 Kilometern. Aber von welchen Belastungszeiten sprechen wir denn da mittlerweile? Ne? Also das ist ja wirklich die Geschwindigkeiten, die da mittlerweile abgerufen werden im internationalen Feld und auch im nationalen Feld, sind ja der Wahnsinn. Also alles, was...
Mit welchen Geschwindigkeiten lauft ihr?
Wir sind ja aktuell mit unseren Trainingsständen jetzt die letzte Saison betrachtend, sage ich mal, 31, 32 km/h im Schnitt. Bin ich jetzt Dog Scooter 2 auf 5 Kilometer gefahren, 4, 5 Kilometer.
Dog Scooter bedeutet, du hast einen Scooter, einen Tretroller dahinter.
Genau, das ist ein Tretroller mit mir darauf und 2 Hunden davor. Ich bin ja in der 2-Hunde-Klasse, der kleinsten Gespannklasse, gefahren. Matthias ist Dog-Scooter mit einem Hund gefahren und auch am Bike. Also da bewegt sich die Range irgendwo je nach Höhenprofil zwischen 28 bis, ja, die Spitzen Die internationale Weltspitze hat jetzt auf der Europameisterschaft einfach in den Einhundeklassen 34 und 35 km/h im Durchschnitt erreicht.
Also auf 5 Kilometer. Also für jeden, genau, für jeden, der sich das mal, weil Joggen, das kennt man, und diese Marathonläufe, die kennt man. Aber da wird ja immer die Zeit pro Kilometer gerechnet. Und ich habe den schnellsten Läufer bei der Weltmeisterschaft in Leipa, der ist den Kilometer im Durchschnitt mit 2:18 gelaufen mit seinem Hund.
Genau,
also, und das sind dann. Wenn ich 4 Minuten hinkriege, wäre ich schon glücklich. Joe, du kannst auch was dazu sagen.
Nee, also,
das sind so unglaubliche Zeiten. Da kommt natürlich der Hund mit dazu. Und da kommt man dann auf diese, dann kann man sich wahrscheinlich ein bisschen besser vorstellen, weil jeder, der so eine Stoppuhr daneben hat, der kriegt immer seinen Kilometer pro, also die Zeit pro Kilometer angezeigt. Und dann kann man sich das mal anschauen. Das sind 6 Minuten pro Kilometer bei einem durchschnittlichen Läufer, sind, glaube ich, ganz normal. Und wenn du da mit dem Hund mit joggst, mit 2:14 im Durchschnitt 6 Kilometer lang, das ist schon Wahnsinn.
Also du musst dir das überlegen, dass die Leute heute mit dem E-Bike, ja, bei 28 Stundenkilometern, die normalen sind ja dann Schluss, und dann gibt's ja auch welche, die sind schneller. Ja, und was du da eigentlich auch für eine Geschwindigkeit dann erreichst, und das als konstante Geschwindigkeit über die Distanz von 8 Kilometern, ja, berghoch, bergunter, mit allem drum und dran. Wir reden über Canicross. Das ist eine gewaltige Leistung, die da abgefordert wird.
Und das geht durch den Wald, und dann, Anja, da bin ich immer wieder beeindruckt, wenn man diese Videos mit diesen Helmkameras sieht, was für ein schmaler Trail das ist. Also das geht zwischen Bäumen durch, das ist einfach nur ein kleiner Trampelpfad. Ich finde es immer wieder Hut ab, vor allem die das tun, mit 34 Stundenkilometer durch den Wald zu zimmern mit ihrem Hund.
Gina, würdest du dich auch
schon drauf? Helmpflicht ist da wirklich eine Sache, die das ist überlebenswichtig, weil das ist, aber also nochmal für alle, die nicht wissen, was für Klassen das es gibt, Anja, korrigier mich, aber wir haben über Zukundesport, der Zukundesport kommt ja, also Zukunde, Hunde wurden ja als Arbeitstiere, als Zugtiere auch eingesetzt, im Mittelalter kennt man schon immer, und daraus hat sich der Sport entwickelt, und dann hat man, wenn man mal anfängt, ganz unten ist der Läufer mit seinem Hund. Der hat ein Geschirr oben ums Gesäß, und da vorne dran hängt ein Hund, der ihm dann noch ein bisschen, dem noch ein bisschen Geschwindigkeit mitgibt. Ein bisschen ist gut, aber der bringt richtig Geschwindigkeit. Du musst eigentlich nur noch abspringen, und dann sollte der Hund dich ziehen. Also darfst auch noch ein bisschen mitlaufen. Dann haben wir das mit den Fahrrädern, also ein ganz normales Mountainbike, da vorne wird die Leine hingemacht, dann hast du einen Hund oder zwei Hunde.
Bike ist nur ein Hund, genau.
Bike ist nur ein Hund, Entschuldigung, ja, genau, Anja. Genau. Ja. Bike ist ein Hund, und dann hast du den Tretroller, der vorne ein größeres Rad hat und hinten ein kleineres Rad, und an den packst du ein oder zwei Hunde, richtig, Anja?
Genau, also das gibt's als Einhundeklasse und als Zweihundeklasse, und Dog-Scooter, also der Tretroller mit zwei Hunden, ist die kleinste Gespannklasse, die wir im Reglement haben. Das heißt, die landen dann auch schon in anderen Wertungen. Also die Einhundeklassen werden ja nach Geschlecht und Altersklassen gewertet. Die Zweihundeklasse als kleinste Gespannklasse dann schon all over. Also Männer, Frauen, Altersklassen, alles in einen Topf, und dann der Schnellste ist der Schnellste. Ja.
Gina, ganz zwischendurch.
Gina,
Moment, warte, Kai, ich muss jetzt hier. Ja. Gina, würdest du dich da drauf stellen?
Auf keinen Fall.
Du hast einen Helm.
Ich finde es sensationell zuzugucken, aber ich würde es mich tatsächlich nicht trauen. Ich meine, wir haben ja wirklich die ganze Range an Events, haben wir ja schon passiv erlebt. Also vom Strong Dog, einer Veranstaltung, wo du wirklich als Laie mit deinem Mops über die Hindernisse, durch den Wald, durch den Matsch, durchs Wasser laufen kannst. Also von Mops bis Dogge haben wir da alles laufen sehen. Da geht's ja auch um nichts. Dann waren wir bei der DM, bei der WM. Da hat der Kai sein beeindruckendstes Erlebnis gehabt mit diesem wahnsinnig schnellen Läufer. Ja, unfassbar. Aber das ist ja auch das Schöne, dass du mit dem Sport, du kannst Spaß haben. Und, das wäre jetzt die nächste Frage, wie geht's dann weiter? Ich mache bei der Spaßveranstaltung mit. Gibt's ja diverse, Strong Dog, Tough Hunter, etc. Mir macht es Spaß. Was ist dann der nächste Step? Suche ich mir dann einen Verein in der Nähe? Gibt's viele Zughundevereine? Muss ich da einem Verband beitreten? Was ist die Karriere, die ich als Zughundesportler machen kann?
Oh, da gibt es tatsächlich unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt ja natürlich einmal die Möglichkeit, über den Verband Deutscher Schlittenhundesportvereine, also den VDSV, sich einem Verein, der unter dieser Flagge eben existiert, anzuschließen. Das heißt, ich melde mich einfach über ein Kontaktformular an, kann dann mein Better Mushing Seminar machen, also quasi über dieses ein- bis zweitägige Seminar, in dem Rennreglement erklärt wird und Übungstrails aufgebaut werden, kann ich meine Mushing-Lizenz machen und kann dann somit als offizielle Starterin in der nationalen Wertung auf den Rennen, die eben dann auch im Rennkalender angegeben sind, starten. Viele dieser Rennen haben aber, wenn ich noch nicht ganz diesen Sprung machen möchte, sondern mich erstmal so ein bisschen reinfühlen möchte, auch Gästeklassen angeboten. Das heißt, ich brauche da kein Extraseminar, keine Vereinszugehörigkeit, keine Lizenz. Ich kann einfach als Gaststarter, Starterin dort teilnehmen und ein bisschen Rennluft schnuppern. Und dann gibt es natürlich auch die Alternative über einen anderen Verband im Bereich des Turnierhundesports, den genannten Geländelauf zu machen. Das funktioniert auch über Vereinszugehörigkeit. Das sind dann unterschiedliche Distanzen. Die haben 1000 Meter bis 5000 Meter. Also die sortieren das tatsächlich so. Kann ich mich dann auch da vereinstechnisch anschließen und dann eben von kurz bis längere Strecke irgendwie alles machen. Da muss man eine Carnicross-Vorprüfung machen.
Genau, ja. Da geht's auch so ein bisschen um Gehorsam. Hört der Hund auf deine Kommandos? Habt ihr eine gute Kommunikation miteinander? Genau. Hast du deinen Hund im Griff? Weiß dein Hund, was du von ihm willst? Genau, das haben wir auch so ein bisschen am Rande mitbekommen.
Das hört sich alles ganz toll an, aber ich muss da noch mal rein. Ich bin jetzt der Hund. Ihr verfugt ja gerade wunderbar über mich, ja? Es ist schön, dass ihr das so alles mit mir macht. Wow. Hat mich mal jemand gefragt, ob ich da Bock zu habe? Nein, aber ist okay. Ich habe Spaß daran. Ich bin ja dafür, sage ich mal, auch geboren. So, und jetzt ziehe ich da und ihr macht tolle Seminare mit. In euren Mushing-Lizenzen, Grundseminaren, geht ihr da eigentlich auch auf Ernährung ein?
Also grundsätzlich ist das in den Konzepten nicht vorgesehen, beziehungsweise wird es dann angesprochen mit, bedarfsdeckender Ernährung. Das kommt dann auch ein bisschen drauf an, wen man da, glaube ich, als Referent oder Referentin vor sich hat, dass da vielleicht auch so persönliche Erfahrungswerte mit reinschwingen. Grundsätzlich ist da ein Ernährungskonzept aber nicht in der Ausbildungsordnung so vorgesehen. Ja, ich denke, es gibt mittlerweile einiges an Seminarangeboten. Auch wir haben da im letzten Sommer, haben wir die Sommerpause mit einer Carni X Health, also eine Gesundheitsreihe rund um den Zughundesport, haben wir versucht, so ein bisschen auch mit Mythen und Mythen aus dem Schlitten- und Zughundesport so ein bisschen aufzuräumen oder haben auch verschiedene Fütterungskonzepte so ein bisschen in Frage gestellt und dann nach wissenschaftlichen Grundlagen danach gesucht. Es war total spannend. Ich saß ja quasi nur Claudia anmoderierend daneben, aber es waren tolle Fragen, die da gestellt wurden. Es war ein total netter Austausch. Ich denke, dass da noch mehr Wissen ja, weitergegeben werden darf und da noch mehr Austausch stattfinden kann.
Ich denke sogar, dass das muss. Der Tierschutz ist ja auf der einen Seite der Sport. Okay. Ja. Begeisterung vom Menschen und Begeisterung vom Tier, Fragezeichen. Tierschutz muss da ganz groß geschrieben werden. Ich denke nochmal zurück an das Ideatorrennen, was wir hier nicht vergleichen können. Das ist natürlich absolute Königsdisziplin. Aber es wird ja viel verschwiegen, dass dort die Tiere dann auch oftmals verenden nach diesen ganzen Sporten, die dort gewesen sind, nach diesen Rennen. Und warum? Es ist ein unfassbar hoher Stresslevel, den die Tiere dort aushalten müssen. Und es geht total auf den Magen. Ja, Gastritis. Die haben wirklich alle durch die Bank weg einen kaputten Magen. Und es wird nicht darüber berichtet, dass da so viele Tiere auch verenden nach so einem Rennen. Und das finde ich eigentlich unfair. Und da bin ich der Meinung, da muss schon wirklich auch drauf geachtet werden. Da sollte der Tierschutz sehr hoch sein. Da sollte auf eine wirklich gute tiergesundheitliche Ernährung eingegangen werden. Auch gelenkschonend. Ja, und nicht einfach nur Material verbrauchen. Mit Material meine ich in dem Moment Knochen, Sehnen, Bänder und natürlich Organe des Hundes. Und auf der anderen Seite auch dahingehend, auch was die mentale Stärke des Tieres angeht. Wie läuft das da ab? Kannst du dazu was sagen? Ist das bei euch etwas? Du hast gerade gesagt, ihr habt eine Tierschutzveranstaltung gemacht, aber ist das etwas, was noch härter eigentlich umgesetzt werden sollte?
Also grundsätzlich sind wir ja immer pro Tierschutz und das kann eigentlich nie genug sein. Man bemerkt aber einen Trend zu mehr. Also es wird mehr aufgeklärt, es wird mehr untersucht. Während die Veterinärchecks vor Rennen häufig früher, naja, mehr ein Programmpunkt waren, an dem nicht viel passiert ist, hat man mittlerweile ja doch wirklich körperliche Untersuchungen und das werden auch Hunde, wenn etwas auffallen sollte, in diesen Untersuchungen rausgenommen. Ich kann jetzt direkt aus quasi der direkten Warte, dass mein Mann als Anti-Doping-Beauftragter für den deutschen Verband fungiert, auch sagen, dass im Bereich Anti-Doping-Hund sich auf nationaler und internationaler Ebene wirklich einiges getan hat. Wir haben jetzt die erste Saison rum, in der auch auf nationalen Rennen getestet wurde.
Mit was wird gedopt?
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt ja natürlich die klassischen Schmerzmedikationen, mit denen gedopt wird. Also alles, was irgendwie schmerzverschleiernd ist, / leistungsfördernd. Man hat da die Klassiker, ob das jetzt Steroide sind oder Schmerzmedikation oder Koffein. Da gibt's ja die unterschiedlichsten Mischungen und Cocktails. Es gab einen Fall, in dem Substanzen festgestellt wurden, die quasi, ja, also ein Doping-Cocktail, den man sonst bei Präzisionsschützen findet, also Human-Präzisionsschützen. Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt viel Aufklärung darüber, weil eben auch, da orientiert man sich so ein bisschen am Pferdesport, Supplemente oder eben ja praktische Mittel wie Teufelskralle, die ja wirklich entzündungshemmende Eigenschaften hat, eben auch da schlagen die Tests positiv an. Und es kann natürlich sein, dass wenn man sich da nicht schlau genug macht, etwas supplementiert, das dann einen positiven Dopingtest macht. Ne? Also da passiert schon viel. Ich finde, im Großen und Ganzen gibt es auch mehr Fortbildungen für die Tierschutzbeauftragten in den Vereinen. Man merkt schon eine Bewegung. Und ich denke, das ist ein guter Trend, auf den wir da blicken dürfen.
Jetzt bist du ja auch zusätzlich noch Physiotherapeut. Ganz klar, Moment noch, Kai, du bist ja jetzt auch zusätzlich Physiotherapeut. Wie merkst du bei den Tieren tatsächlich auch, dass die überfordert sind? Skeletttechnisch und muskulaturtechnisch.
Also grundsätzlich merkt man das natürlich, wenn sich muskulär Disbalancen, also so Ungleichheiten darstellen, dass zum Beispiel gerade die Hinterhand, über die der Hund ja bei der Zugarbeit sehr viel schiebt und die Kraftübertragung nach vorne bringt. Wenn ich eine richtig, richtig austrainierte, dicke Pobacke habe und die andere ist dagegen auffällig schlank, dann habe ich eine ungleiche Verteilung. Also es wird etwas entlastet und das andere überlastet. Das macht sich sehr deutlich bemerkbar. Dann natürlich weitere Verspannungen im Rückenbereich, wenn es um nicht optimal sitzende Geschirre geht. Die Überlastung an sich finde ich persönlich, dadurch, dass wir auch Trainingsbetreuung haben, also wir coachen ja seit einiger Zeit viele, viele Teams und haben da jetzt auch viele Erfahrungen sammeln dürfen, auch ein ganzes Spektrum an unterschiedlichen Motivationen, vom Hobbysportler, Hobbysportlerin bis hin zu ja auch Nationalkader, Mitglieder und liebe Sportskollegen und Kolleginnen von uns, die wir da unterstützen dürfen. Man merkt die Überlastungen tatsächlich eher viel im mentalen Bereich bei den Hunden, weil sie in der Zugarbeit ja vor uns arbeiten. Also sie müssen ja vor uns weglaufen und vor uns wegziehen. Und das macht ihnen natürlich die Entscheidung relativ einfach, das zu verweigern. Wenn sie mental oder körperlich irgendwo überfordert sind, lässt sich da natürlich die Arbeit einfacher verweigern, als wenn ich sie jetzt hinter mir herziehen würde. Ja.
Sie müssen da vorne ja auch eigenständig agieren, darfst du ja auch nicht vergessen. Ne? Also du führst sie zwar durch den Trail durch, du gibst vielleicht auch deine Kommandos, aber trotz allem muss der Hund ja vom Gehirnstoffwechsel so fit sein, und das geht ja nur mal durch den normalen Stoffwechsel, dass er vorne auch seine Leistung überhaupt bringt, seine mentale Leistung, dass er Entscheidungen treffen kann, und zwar die richtigen.
Ja, und ich denke auch da ist wirklich, also ich muss wirklich sagen, dass es da ganz viele Sportler, Sportlerinnen gibt, die wirklich vielseitig den Hund betrachten. Einmal ernährungswissenschaftlich, dass der Hund physiotherapeutische Betreuung bekommt, regelmäßige tierärztliche Check-ups und das auch wirklich umfangreich. Wir haben eine Sportlerin bei uns im Verein, die ist Tierärztin mit einer eigenen Praxis, die hat sich jetzt extra ein Ultraschallgerät zugelegt und bietet Herzultraschalle für Zug- und Schlittenhunde an. Und also es gibt da wirklich auch Individuen, die da sehr ambitioniert sind, das ganze Tierschutzthema und das ganze Gesundheitsthema rund um den gesunden Zughund wirklich zu verbessern. Und der Austausch macht da auch viel Freude und das Miteinander. Also wir schicken uns ja auch gegenseitig und helfen uns gegenseitig.
Kai, du darfst auch nochmal, wenn du möchtest.
Ich darf auch nochmal. Also man muss ja auch sehen, wie jung diese Sportart überhaupt ist und dass das alles jetzt im Aufbau ist. Das haben wir über die Jahre, wo wir jetzt das begleiten dürfen, auch sehen können, wie die Veränderungen sind. Also als wir da angefangen haben, war es ja mehr eine Freizeit. Da hat man noch nicht so viel drauf geachtet und da hat man seine Freude gehabt, dass der Hund zieht, aber jetzt trainiert man den Hund richtig und die Doping-Sachen, ja, die kommen in jeder Sportart, der Ehrgeiz ist groß, auch bei den Maschern, darf ich auch noch den Begriff Mascher einmal, also jeder, der hinten drauf auf dem Bike oder an der Leine hängt, den darf man Mascher nennen. Wo kommt das her? Bei den Inuits. Da hat man die so genannt. Daher kommt das. Also es ist eine Auszeichnung, ein Mascher zu sein. Also da hat sich sehr, sehr viel verändert. Im Leistungsbereich, man hat dann gesehen, wie schnell das die Hunde werden und dann hat man auch gemerkt, da wird auch viel nachgeholfen und ich glaube, da ist so ein Aufbruch, so wie es die Anja sagt, ist da, dass man dann auch guckt, der tierärztliche Veterinärcheck ist sehr umfangreich geworden. Das darf ich auch sehen. Also am Anfang wurde da mal kurz geguckt und jetzt ist der
Fieber gemessen
und so weiter. Man hat ja auch die Probleme, dass die Hunde überhitzen. Das ist ja auch noch ein Thema. Mhm. Ab einer bestimmten Temperatur sollte man solche Rennen auch nicht mehr tun. Das Richtig. Macht das natürlich ein bisschen schwierig, gerade mit diesen Läufen, die durch den Wald und so weiter gehen. Die Saison findet auch im Winter statt. Also für Zuschauer ist es immer so ein bisschen eine Herausforderung, weil da, wenn es für den Zuschauer ein bisschen kalt ist, es ist für den Hund ideal.
Das merken wir ja auch immer. Das merken wir ja auch immer bei den Events, wenn wir dann unseren Barcontainer öffnen. Und die Zuschauer lesen das natürlich in der Zeitung, lesen die Werbung, die trudeln dann irgendwann mal so nachmittags um 3 ein, nach dem Mittagessen, und fragen dann: Ja, wo sind denn die ganzen Hunde? So, ja, die sind schon fertig. Die sind um 8 gestartet und um 2 ist der letzte ins Ziel gekommen. Ach so, also ist das schon das, vorbei? Ja.
Wenn jemand das anschauen möchte, früh aufstehen.
Genau, das ist nochmal mein Shoutout an die Veranstalter. Schreibt doch einfach Uhrzeiten drauf, dass die Leute auch wirklich wissen, wann geht's hier los, weil die kommen wirklich alle nach dem Mittagessen. Die kommen dann mit ihren Kindern, wir wollen mal die Huskies sehen. Ja, nee, die Huskies heute früh um 10.
Also genau, das gerade wenn die Temperaturen das hergeben, versuchen die Veranstalter der großen Rennen ja wirklich auch die Gespanne, die ja wirklich super schön und spannend zu beobachten sind, versuchen sie auf die Mittagszeit zu legen. Aber es ist schon so, dass wenn die Temperaturen grenzwertig sind, wir auch unter Umständen die Startzeiten schon vorverlegt haben. Also dass wir normalerweise um 8 Uhr Start haben und dann gesagt haben, okay, wow, gegen Mittag wird das Ganze irgendwie so fragwürdig, dass wir dann um 7 Uhr gestartet haben oder Mittagspausen rausgecuttet haben. Also auch da ist der Tierschutz wirklich mittlerweile so unglaublich aktiv und spontan, dass wir Startabstände gekürzt haben, dass wir Pausen zwischen den einzelnen Feldern rausgenommen haben, dass wir die Gespanne doch vorne hingesetzt haben, damit gerade die mit vielen Hunden sehr schnell und aufwendig starten, eben noch gute Temperaturen haben. Da sind wir sehr flexibel geworden und auch dahingehend hat sich zu den Temperaturen, bei denen gestartet werden darf, in den Rennreglements in den letzten Jahren wirklich ganz viel getan.
Aber ganz viel Positives. Aber es ist immer noch so ein bisschen in den Köpfen, wenn wir erzählen, Mensch, wir sind hier nächstes Wochenende wieder auf einem Event. Ach so, Zukundesport. Ja, Huskies. Nee, das hat sich auch so ein bisschen geändert. Also die Sabrina Cantu, die fährt ja noch reinrassig mit ihren Huskies. Aber mittlerweile sieht man ja wirklich Hounds. Was sind die mit den blauen Augen? Die Teutonen?
Ja. Ich darf da sogar noch etwas einbringen. Ein Ideatorin, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, ich glaube mit Sicherheit 10 Jahre her, wurde von einem reinen Königspudel-Team gewonnen.
Okay.
Eieiei.
Also das funktioniert auch. Nur mal so zur Information. Aber ich habe noch als vielleicht auch so eine abschließende Frage, weil wir haben schon vieles beleuchtet. Wenn wir über Tierschutz reden, wir reden über Ernährung, wir reden über Männlein und Weiblein. Die Männlein, dass sie permanent laufen können, überhaupt gar kein Thema. Aber die Weiblein haben ja auch mal ihre Hitzeperiode. Wie sieht es aus? Wir haben Hormone. Wie geht ihr in dem Moment um mit einer läufigen Hündin? Spannt ihr sie bewusst vor den Jungen, damit ihr schneller werdet? Oder
ja, der Esel und die Karotte.
Genau. Oder nehmt ihr sie auch dann tatsächlich mal raus, weil so eine Hitze ist ja nun mal auch für eine Hündin nicht besonders angenehm in dem Moment, wenn sie dann so eine Leistung bringen muss.
Also grundsätzlich weiß man mittlerweile, da gibt es genug wissenschaftliche Grundlage, weiß man, dass sich ja ein Zyklus sowohl bei Hund als auch Mensch auf gerade den Sehnen- und Bandapparat extrem auswirken kann, extrem mit Wassereinlagerungen einhergehen kann. Und auch das ist Schmerzen, Lethargie, Müdigkeit, all das. Und ich denke, auch das ist wirklich ganz individuell zu betrachten. Es gibt die Individuen, die damit unglaublich gut klarkommen, die nichts mit Scheinträchtigkeiten zu tun haben, die sehr stabil noch vom Körperlichen her sind und auch vom Mentalen. Und trotzdem rate ich immer, dass man, wenn es jetzt nicht unbedingt auf große Rennen zugeht, da wirklich die Intensität und die Belastung im Training schon so ein bisschen zurücksetzt. Einfach, um keine Verletzungen zu forcieren. und längere ja, Ausfälle dann ja damit in nächster Konsequenz auch zu haben. Also ja.
Ihr lauft ja bei den Rennen nacheinander. Ist ja nicht so, dass ihr gleichzeitig loslauft. Wir haben es leider öfter mal im Team gehabt, dass auch eine läufige Hündin mit dabei gewesen ist. So wie mit der Esel und der Garotte. Dem Esel und der Garotte ist es schon so gewesen, dass die Jungs dann sehr scharf waren, ja, und versuchten hinter der Hündin, die vor ihm lief, herzulaufen, ne, und sie einzukriegen. Also das haben wir wirklich schon auch mit viel Spaß erlebt. Immer mit dem Hinblick, so wie du es gerade sagtest, natürlich auch auf die Komplikationen, die sich ergeben können. Aber es war tatsächlich ein Fakt. Ja. Die Jungs waren plötzlich sehr schnell, ne? Die vorher vielleicht ein bisschen faul war.
Ja,
so,
und
nennt man sein Team kennen.
Genau, das sind ja die Sondersituationen, an denen man immer viel lernen darf. Es ist ja, also im Endeffekt, gerade wenn man mehrere Hunde hält, das ist ja auch eine ganz individuelle Kiste. Wie geht auch der männliche Teil der Gruppe damit um? Haben die extrem Stress? Haben die extrem abgenommen? Fehlt es denen an Substanz? Fressen die überhaupt gerade? Kann ich von denen dann bestimmte Leistungen erwarten und abrufen, wenn die gerade hier wie die Klappergestelle durch die Gegend hampeln, weil sie halt hormonell total fertig sind.
Absolut fertig sind, genau. Runtergerockt, 10 Tage nichts gefressen, weil die läufigen Hündin in den Nachbarboxen sind, ne? So, und dann steht das Rennen bevor. So, das ist ja etwas, das muss man ja wirklich alles berücksichtigen dabei.
Genau, ja.
Gut. Ich würde sagen, erstmal herzlichen Dank für alles das, was wir heute gehört und gelernt haben, sowohl an dich, Anja, Kai und Gina. Das ist wirklich wieder super umfangreich gewesen. Und ich freue mich, dass wir gleich noch so ein bisschen hier so ein bisschen schlubbern können und am schönen Kaminfeuer sitzen und noch ein bisschen Anekdötchen erzählen können. Übrigens zur Anekdote, Kai, übrigens, Mascha kommt aus dem Französischen und war ein Kommando, das hieß Mache, so viel wie los, geh. Und das wurde dann letztendlich von den Trappern in Kanada und Alaska als Masch übernommen. Da kommt das her.
Vielen Dank.
Und jetzt können wir noch ein bisschen ausnehmen.
In die Geschichtsstunde. Das ist sehr gut. Interessiert mich immer. Das habe ich jetzt schon abgespeichert. Jetzt weiß ich auch, wo das herkommt. Also vielen Dank. Also,
was können wir uns denn jetzt noch so ein bisschen unterhalten über das, was so da passiert ist? Du hattest vorhin eine Geschichte, Kai, was gewesen ist auf so einem Rennen. Gina hat ja das gesagt. Was Besonderes?
Ich weiß nicht, was Gina gesagt hat. Ich habe viele besondere Erinnerungen.
Du hast nicht zugehört. Das geht so nicht.
Ich habe viele besondere Erinnerungen an diese Rennen.
Viele besondere Erinnerungen.
Oh, ja, mich.
Das wird ein spannender Abend.
Ich werde es nicht vergessen. Aber zuerst mal haben wir den ersten Podcast mit einem Gast gehabt. Danke, Anja.
Wow.
Du bist hier die Premiere.
Gast Number One.
Gast Number One kannst du dir schön einrahmen. Kriegst du vielleicht noch eine Urkunde von der Gina.
Okay, also für mich ist das jetzt einfach nur gespeichert. Anja ist eure Nummer 1. Danke. jeder hört ja das, was er möchte, ne?
Lieber Anja, damit bist du wieder da, wo du hingehörst, im Nationalkader. Die Nummer 1.
Sehr gut.
Nicht
anderen ganz, mögen wir auch alle. Darf ich das noch sagen?
Ich auch.
Definitiv.
Anja, eine abschließende Frage habe ich an dich. Wenn du einem neuen Zughund-Mensch-Team nur einen einzelnen Tipp geben dürftest, was wäre dein Goldstück in Sachen Fütterung?
Die vorhandene Fütterung schon mal direkt zu hinterfragen. Das wäre mein Tipp. Und mir wirklich im Zweifelsfall auch fachlich Unterstützung zu suchen. Ja.
Bevor es überhaupt losgeht.
Genau. Damit man dem Hund auch wirklich, weil es ist wirklich so, diese Hunde haben einen enorm schnellen Leistungsanstieg und der Mensch hinkt manchmal so ein bisschen hinterher und die Zugarbeit ist anstrengend, damit der Hund nicht die Substanz verliert. Ich habe da von Claudia gelernt, dass es ungefähr 6 Wochen braucht, bis ein Hund eine Fütterung dann richtig adaptiert hat. Das heißt, im Endeffekt muss man eigentlich schon vorfüttern, damit es dann zum Zeitpunkt X wirklich auch genug da ist, dass der Hund umsetzen kann. Ja.
Okay. So, was haben wir denn jetzt im Angebot, Kai? Was ist genug da?
Wir haben noch einen guten Brandy. Wir jetzt am Kamin einen guten Brandy.
Den hätte ich dann gerne. Den darf ich. Was nehmen die Mädels?
Glühgin.
der geheime Kampfer. Favorit auf den kalten Events im Frühjahr und im Herbst.
In diesem Sinne verabschieden wir uns. Bis dahin.
Tschüss. Bis bald. Tschüss.
Vielen Dank. Ciao.
Tschüss.
Das war Betreutes Füttern mit Bubeck, dein Podcast für gesunde Hundeernährung. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf dich.